Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. 40,5 Grad Celsius. Das ist der neue deutsche Hitzerekord, gebrochen heute in Gallenkirchen bei Aachen. Mehr dazu später in der Sendung, doch zunächst einmal schauen wir nach Berlin. Es ist natürlich Zufall, aber irgendwie dann doch auch passend, dass der Plenarsaal des Deutschen Bundestags derzeit eine Baustelle ist und die Vereidigung der neuen Verteidigungsministerin, Annegret Kramp-Karrenbauer, deshalb extra ins benachbarte Paul-Löbe-Haus verlegt werden musste. Denn es gibt bei der Bundeswehr eine ganze Reihe von Baustellen, die Kramp-Karrenbauer von ihrer Vorgängerin Ursula von der Leyen geerbt hat. Von der buchstäblichen beim Segelschulschiff Gorch Fock bis zur eingeschränkten Einsatzfähigkeit der Truppe oder dem Streit um den Verteidigungsetat. Eine knifflige Aufgabe, die sie da übernimmt, die aber auch Chancen bietet, sich sicherheits- und außenpolitisch stärker zu profilieren. Und wie sehen die direkt Betroffenen, die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, diesen Führungswechsel? Ariane Reimers berichtet.
Celle, Niedersachsen. Der erste Truppenbesuch der frisch vereidigten Ministerin bei einem Ausbildungsbataillon für angehende Unteroffiziere und Feldwebel. Die Erwartungen der Soldaten und Soldatinnen an Annegret Kramp-Karrenbauer sind hoch. Fehlende Ausrüstung und nicht einsatzfähiges Material trüben die Stimmung in der Truppe. Warum genau, das will die Ministerin jetzt hören.
Ich will mir Hinweise geben lassen über die Arbeitsabläufe, was unterstützt sozusagen, aber was wird auch als schwierig empfunden. Und deswegen einen ungeschönten und offenen Bericht der Expertinnen und Experten zu erhalten.
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern. Holger Fitzner ist Oberstleutnant bei den Panzergrenadieren in Hagenow. Dort ist er für die Logistik zuständig. Uns schildert er seine persönlichen Erfahrungen, wo es bei ihm hakt.
Die Kompanie plant eine Ausbildung und plant natürlich auch, welches Material sie dazu benötigt. Dann guckt sie in ihren Keller und schaut, was habe ich noch zur Verfügung. Ja, da ist nicht viel da. Und dann stellt sie Anträge an die Vorgesetzten, nämlich an mich als den logistischen Führer dieses Verbandes. Und ich muss sehen, wo ich dieses Material herbekomme.
Das Großgerät etwa sei nicht ausreichend verfügbar. Außerdem gäbe es Instandsetzungsprobleme. Da fehlten Waffen, Fernmeldetechnik, Nachtsichtgeräte. Alles Dinge, die ein Soldat schon in seiner Ausbildung brauche, um sie dann im Einsatz auch benutzen zu können.
Wir können nur mit hohem Improvisationsvermögen, mit Organisationstalent und anderen Dingen zurzeit die Ausbildung so organisieren, dass wir da wirklich genügend Material dann auch zur Verfügung haben. Wir schieben Material von einem Verband in den anderen, von einem Großverband in den anderen, wie auch immer, um eigene Ausbildung sicherzustellen. Also das ist der zwingende oder mein Appell an die neue Ministerin, dass die Trendwettermaterial muss dringend und sehbar bei der Truppe ankommen.
Die Aufgabenstellung ist also klar. In ihrer Regierungserklärung steckt sich die Ministerin selbst hohe Ziele. Kramp-Karrenbauer will das viel kritisierte Beschaffungswesen verbessern, die Entscheidungsfreiheit der Kommandeure stärken und die Gelder aus dem Verteidigungsetat schneller und reibungsloser investieren.
Unsere Soldatinnen und Soldaten sollen Tag für Tag erleben, wie endlich die Lücken bei Material und Ausrüstung geschlossen werden. Dass sie das bestmögliche Gerät, die bestmögliche Ausrüstung, die modernste persönliche Ausstattung, nicht nur im Einsatz, nicht nur bei großen Übungen, sondern schon für die tägliche Ausbildung haben. Dass wir genügend Flugstunden, einsatzklare Schiffe und gefechtsbereite Panzer haben. Dass die Munitionslager voll sind, die Ersatzteile schnell ankommen, auch in der Fläche.
An diesen Worten werden die Soldatinnen und Soldaten sie schon bald messen. Der Bundeswehrverband hofft auch auf ihre Durchsetzungsfähigkeit als CDU-Vorsitzende.
Sie ist politisch keine Newcomerin und ihre Aufgabe ist, Politik zu machen. Ihr Netzwerk für uns zu nutzen, ihr Gewicht im politischen Raum für uns zu nutzen.
Ein paar Monate Zeit hat die neue Ministerin jetzt, sich einzuarbeiten und die vielen Probleme der Bundeswehr anzugehen. Dann müssen Verbesserungen sichtbar sein, denn viel Geduld hat die Truppe nicht mehr.
Annegret Kramp-Karrenbauer ist nun ganz offiziell verantwortlich für die Bundeswehr. Dazu ein Kommentar von Christian Feld vom Westdeutschen Rundfunk.
Wenn ich in Uniform über die Straße gehe, dann fühle ich mich manchmal sehr unwohl. Das erzählen mir Soldatinnen und Soldaten immer wieder. Sie berichten von unfreundlichen Blicken und blöden Sprüchen. Ich finde das problematisch. Die Bundeswehr, das sind Menschen und zwar ganz unterschiedliche. Offene und unfreundliche, überzeugte und nachdenkliche, Kritiker und Befehlsempfänger, Normalos und Exoten. Man muss ja nicht gleich von Stolz sprechen, wie die neue Verteidigungsministerin heute, aber Respekt finde ich durchaus angebracht. Und nur fürs Protokoll, ich selbst habe den Dienst an der Waffe verweigert. Respekt zeigen bedeutet nicht die rosarote Brille aufsetzen, ganz im Gegenteil. Wenn Millionenverträge allzu leichtfertig an Berater vergeben werden oder bei der Gorch Fock die Kosten explodieren, muss geklärt werden, wer dafür verantwortlich ist. Oder wenn Extremisten am Werk sind, handeln sofort. Respekt zeigen bedeutet, die Truppe braucht schnell, sehr schnell eine bessere Ausstattung. Ja, einen Schützenpanzer gibt es nicht im Kaufhaus um die Ecke, warme Unterhosen schon. Hier ist die Ministerin in der Pflicht, für Beschleunigung zu sorgen. Respekt zeigen bedeutet, über die Bundeswehr zu diskutieren und mit ihr. Zum Beispiel über Auslandseinsätze wie das Irak-Mandat, das im Herbst ausläuft. Und da darf es gerne leidenschaftlich und kontrovers zugehen, in Parlament und Gesellschaft. Nichts wäre schlimmer, als wenn Soldatinnen und Soldaten den Eindruck bekommen, eine vergessene Armee zu sein. Eine Armee, die dem Rest der Bevölkerung gleichgültig ist.
Christian Feld kommentierte: Same procedure as every year ist es zwar nicht, aber eine gewisse Routine hat Queen Elizabeth II. Schon über die Jahrzehnte ihrer Regentschaft darin, ihr Land in die Hände eines neuen Regierungschefs zu geben. Angefangen mit keinem geringeren als Sir Winston Churchill, folgt nun also mit Boris Johnson ihr Premierminister Nummer 14. Wie gewohnt äußert sich die Queen politisch nicht und so ist nicht klar, was sie vom neuen Bewohner in Downing Street Number 10 hält, aber sie wird ihm sicher alles Gute für die anstehenden Aufgaben gewünscht haben. Schließlich wünschen sich die Briten vor allem eins, ein Ende des Brexit-Dramas. Aus London, Mareike Aden.
Schon im Morgengrauen haben Anti-Brexit-Aktivisten eine klare Nachricht für die Queen. Majestät, Ihr neuer Premierminister ist ein Lügner, projizieren Sie auf die Fassade des Buckingham-Palastes. Längst nicht jedem gefällt die Zäsur, die das Land heute erlebt. Mays Zeit im Amt endgültig abgelaufen. Noch einmal kommt sie am Mittag als Premierministerin ins Unterhaus. Dreimal ist sie hier mit ihrem Deal gescheitert. Und heute bekommt sie Lob, ausgerechnet von jenen Brexit-Hardlinern ihrer Partei, die sie aus dem Amt gedrängt haben. Ich möchte ihr danken für ihren bemerkenswerten Dienst für unser Land, dass sie gewillt war, mit Leuten zu arbeiten, die manchmal sicher sehr anstrengend waren. Ein Blick, der Bände spricht. Und von Oppositionsführer Corbyn gibt es zum Abschied Sticheleien. Ich hoffe, sie wird es als normale Abgeordnete leichter hier haben. Und vielleicht hilft sie mir ja sogar dabei, den rücksichtslosen Brexit-Plan ihres Nachfolgers zu verhindern. Wenig später kommt May mit ihrem Mann Philip aus der Downing Street Number 10 und betont, wie wichtig es sei, dass der Brexit doch noch gelinge. Wenn die neue Regierung erfolgreich ist, bedeutet das Erfolg für unser Land. Nach dem Brexit kann unser Land neu beginnen. Eine nationale Erneuerung wird uns aus der derzeitigen Sackgasse in eine helle Zukunft führen, die das britische Volk verdient. Drei von Mays Ministern sind da schon zurückgetreten, aus Protest gegen die kompromisslose Brexit-Politik, die ihr Nachfolger Johnson anstrebt. Der wird auf dem Weg zum Palast erneut Zielscheibe von Protest. Klimaschutzaktivisten stellen sich ihm in den Weg und halten die Kolonne vorübergehend auf. Doch Johnson selbst hält sich in Anwesenheit der Queen heute an alle Konventionen. Und dann kommt der Mann, der gern den Politclown spielt, dort an, wo er immer sein wollte. Seine Priorität als Premier, der schnelle Brexit. Mit No-Deal-Drohungen will er Brüssel zum Neuverhandeln bringen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Brüssel sich weigert, neu zu verhandeln und wir gezwungen werden, ohne Deal zu gehen, bereiten wir uns vor. Und dann haben wir ja noch die 39 Milliarden Beitragsgelder, die wir als Schmiermittel einsetzen können. Kurz nachdem Johnson in die Downing Street einzieht, folgt ein Kahlschlag im Kabinett. Langjährige Minister werden entlassen. Viele der Neuen sind wie Johnson Brexit-Hardliner. Dominic Raab, einst Brexit-Minister, wird Außenminister. Einem No-Deal sieht er gelassen entgegen. Auch die neue Innenministerin Priti Patel ist bekannt für ihre harte Brexit-Linie. Und Michael Gove, mit dem Johnson 2016 die Brexit-Kampagne führte, wird Vizepremier. Zur gleichen Zeit, in einer anderen Ecke der Stadt, protestieren vor allem junge Menschen gegen Johnson. Für sie ist Johnson in der Downing Street ein wahr gewordener Albtraum.
Annette Dittert in London. Downing Street Number 10 hat also jetzt einen neuen Bewohner und wir haben es gerade im Beitrag gesehen, Stunde um Stunde gab es neue Namen für sein Kabinett. Was sagt uns diese Kabinettsumstellung über Boris Johnsons Kurs?
Ja, das war eigentlich am Ende gar keine mehr. Das, was als Kabinettsumstellung begonnen hatte oder so angekündigt war, das endete in einem echten Blutbad. Fast alle Schlüsselministerien sind neu besetzt, fast alle davon mit knallharten Brexiteers, viele davon gute alte Bekannte für Boris Johnson aus der Vote-Leave-Kampagne, aus seiner Brexit-Kampagne, mit der er vor 3 Jahren das Referendum gewonnen hat. Das ist ein Kabinett, das polarisiert, das einzig und allein dafür da ist, den Brexit durchzuprügeln, im Zweifelsfall den No-Deal. Eine Einigung dieses tief gespaltenen Landes ist mit dieser Mannschaft nicht in Sicht.
Den Brexit durchzuprügeln, sagen Sie. Auf was sollte Brüssel sich da also nun einstellen?
Boris Johnson hat heute Nachmittag hier hinter mir in seiner Antrittsrede vor wenigen Stunden der EU ganz offen gedroht, damit sie zum Sündenbock zu machen, für den Fall, dass sie den alten Deal von Theresa May nicht noch einmal neu verhandeln mit ihm. Das hat Brüssel aber bislang kategorisch ausgeschlossen. Und er hat eben auch damit gedroht, das haben wir eben im Beitrag gehört, dass er die 39 Milliarden Beitrittsgelder, die Großbritannien Brüssel eigentlich schuldet, wenn es austritt, dann einfach nicht bezahlen will. Das heißt, das läuft hier auf einen knallharten Kollisions- und Konfrontationskurs hinzu, und zwar nicht nur mit Brüssel, sondern auch mit seinem eigenen Parlament, das in der jetzigen Zusammensetzung diesen Kurs nicht mitmachen wird. Wie das alles aus- und weitergeht, das werden wir allerdings erst im September erfahren, denn am Freitag geht das Parlament hier in die Sommerpause und tritt dann erst am 3. September wieder zusammen, und das kann ich jetzt schon sagen, das werden stürmische Zeiten. Die Chaostage in Westminster, sie sind noch lange nicht vorbei.
Wir sind gespannt. Annette Dittert, vielen Dank für diese Einschätzungen nach London. Sie gehört zur täglichen digitalen Realität, die Gefahr durch Hackerangriffe. Und zur Zielscheibe kann im Grunde jeder werden. Wie Recherchen von Norddeutschem und Bayerischem Rundfunk jetzt zeigen, haben Hacker in großem Umfang auch wichtige deutsche DAX-Unternehmen angegriffen. Darunter Firmen wie etwa Henkel, Siemens oder die BASF. Die Spur deutet auf eine Gruppe aus China hin. Zwar ist nicht klar, ob oder wie viele sensible Daten durch diese Industriespionage geklaut wurden, aber es geht den Angreifern offenbar auch darum zu zeigen, wir könnten überall rein, wenn wir wollten. Svea Eckert, Hakan Tanriverdi und Jan Strotzek berichten.
Frühjahr 2018. Spähangriff auf das Unternehmensnetzwerk bei Bayer. Hochprofessionell soll die Attacke gewesen sein. Eigentlich sprechen Konzerne nicht öffentlich über solche Angriffe. Aber Bayer äußert sich nach einigen Bedenken, weil ihnen das Thema wichtig ist.
Cyberangriffe werden immer ausgefeilter und die Verteidigung ist dementsprechend komplex. Es wäre unsinnig zu glauben, dass Unternehmen dem breiten Spektrum der Bedrohung völlig selbstständig begegnen könnten.
Bayer und andere Unternehmen haben aufgerüstet. Und trotzdem haben Angreifer es geschafft, einzudringen. Vielleicht war es eine verseuchte E-Mail. Genaues ist nicht bekannt. Die Hackergruppe aber soll aus China sein. Weil die Eindringlinge nachlässig waren, konnten IT-Wissenschaftler gemeinsam mit BR und NDR ihre Spur verfolgen, sie vielfach nachweisen.
Es ist nicht eben der typische Endnutzer, bei dem Passwörter oder Amazon-Account Daten gestohlen werden, sondern es sind schon Firmen, wo dann eben dediziert versucht wird, Firmengeheimnisse eben herauszufinden.
So wie Bayer traf es auch Henkel. Was viele nicht wissen, der Waschmittelhersteller aus Düsseldorf stellt auch Industrieklebstoffe her. Stolz präsentiert man sich in einem Werbevideo, der Klebstoff so stark, dass er einen Zug zusammenhält. Es könnten solche Geheimnisse gewesen sein, Technologievorsprünge, hinter denen die Auftragshacker her waren. Ihre Spur, das zeigen die Recherchen, zieht sich jahrelang durch die Chemie- und Pharmaindustrie. Im Auftrag von Bayer und weiteren DAX-Konzernen haben IT-Spezialisten die Angriffe analysiert. Hinweise auf Datenabfluss gäbe es nicht, sagen die Unternehmen. Aber im Netzwerk waren die Angreifer.
Man kann in einem gerade bei großen Unternehmen nicht davon ausgehen, dass man in jedem Winkel der Welt, wo man seine IT-Infrastruktur stehen hat, sich gleichermaßen gut schützen kann. Und von daher wird ein Angreifer, wenn er es darauf anlegt, es schaffen, irgendein System zu übernehmen und sich von dort intern weiter zu bewegen.
Die Gruppe ist Experten seit 2009 bekannt. Ganz sicher lässt es sich nicht sagen, aber Indizien weisen immer wieder nach China.
Das fängt an mit sowas wie, wie arbeiten die, wann arbeiten die, und geht weiter über die Ziele, die letztendlich von der Motivationslage her zusammenpassen mit den strategischen Zielen Chinas.
Chinas großer Plan, Weltmarktführer werden in vielen Bereichen. Organisiertes Cyberhacking, eine Art Wirtschaftsdoping? für Deutschland ein Problem, das die Politik nicht ignorieren kann.
Auf der Agenda der Bundesregierung und auch in Brüssel ist es angekommen, dass Industriespionage möglicherweise auch gesteuert durch staatliche Institutionen ein wichtiges Thema ist, das notwendig ist, um es anzugehen, um heimische Märkte auch zu schützen.
Von den Unternehmen heißt es, die Angreifer seien inzwischen aus den Netzwerken entfernt. Die chinesische Regierung äußerte sich auf Anfrage nicht.
Er wollte diese Bühne nicht, aber heute hat der ehemalige US-Sonderermittler Mueller stundenlang öffentlich ausgesagt, von vielen Fernsehsendern live übertragen. Dazu Einzelheiten in weiteren Nachrichten mit Linda Zervakis.
Vor dem US-Kongress bekräftigte Mueller die Ergebnisse seiner Russland-Ermittlungen. Abgeordnete der Demokraten hatten ihn in den Justiz- und den Geheimdienstausschuss vorgeladen. Sie erhofften sich davon weitere Erkenntnisse zum Vorwurf der Justizbehinderung gegen Präsident Trump. Mueller betonte erneut, dass Trump durch die Ermittlungen in diesem Punkt nicht entlastet worden sei. Zugleich bekräftigte er, keine hinreichenden Beweise für geheime Absprachen zwischen Russland und dem Wahlkampfteam von Präsident Trump gefunden zu haben. Im Tankerstreit zwischen Großbritannien und dem Iran hat der iranische Präsident Rouhani einen Austausch beider Schiffe als Lösungsmöglichkeit angedeutet. Falls London seine falschen Maßnahmen rückgängig machte, einschließlich der in Gibraltar, werde es von Teheran eine angemessene Antwort erhalten, sagte Rouhani. Anfang Juli war ein Öltanker aus dem Iran in Gibraltar von den Briten an die Kette gelegt worden. Danach setzte der Iran einen unter britischer Flagge fahrenden Tanker fest, der die Straße von Hormus passierte. Beim Thema Pkw-Maut sieht die Opposition auch nach einer Sondersitzung des Verkehrsausschusses weiteren Klärungsbedarf. Verkehrsminister Scheuer habe wichtige Fragen, etwa zu Schadenersatzforderungen, nicht beantworten können, sagte heute Grünen-Fraktionsvize Krischer. Scheuer selbst sieht das anders. Die Verträge mit Firmen zur Erhebung der Maut habe er bereits ins Netz gestellt. Dem CSU-Politiker wird vorgeworfen, diese Verträge vorschnell geschlossen zu haben. Der Europäische Gerichtshof hatte die Maut im Juni gestoppt. Wegen Datenschutzskandalen muss Facebook in den USA eine Rekordgeldbuße in Höhe von 5 Milliarden Dollar zahlen. Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC einigte sich mit dem Unternehmen auf einen Vergleich. Danach muss Facebook außerdem eine unabhängige Kommission einsetzen, die sich mit Datenschutzfragen befasst und Nutzern eine größere Kontrolle über ihre Daten ermöglicht. Auslöser der Untersuchung war der Skandal um die Beratungsfirma Cambridge Analytica, die Daten von Millionen Facebook-Nutzern abgreifen und auswerten konnte. Die Deutsche Bank hat wegen der hohen Kosten für ihren Radikalumbau im zweiten Quartal einen unerwartet hohen Verlust von rund 3,2 Milliarden Euro geschrieben. Erst vor rund zwei Wochen hatte die Bank angekündigt, 18.000 Stellen, größtenteils im Investmentbanking, an Auslandsorten abzubauen. Näheres dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die Deutsche Bank drückt beim Umbau aufs Tempo. Umso schneller fallen nun Kosten an, vor allem wegen der hohen Abfindungen für Investmentbanker. In kaum einer Sparte läuft es rund für die Deutsche Bank. Dies zeigt, welch langen Atem sie auf dem Weg zu ihrer Gesundung noch brauchen wird. Anleger bleiben skeptisch. Die Deutsche Bank-Aktie verlor heute zwischenzeitlich fast 6%, büßte letztlich knapp 2% ein. Einen Lichtblick gab es jedoch. Die Vorgesellschaft der Bank DWS, der Fondssparer zuvor den Rücken gekehrt hatten, steigerte ihren Gewinn um rund 20%. Doch ein großes Fragezeichen bleibt. Die Deutsche Bank hüllt sich über die Zahl der Stellen, die sie in Deutschland abbauen will, weiterhin in Schweigen.
Der italienische Radprofi Matteo Trentin hat die 17. Etappe der Tour de France gewonnen. Die 200 Kilometer lange Strecke verlief vom Pont du Gard nach Gap. Bester Deutscher wurde als 23. der Kölner Nils Pollitt. Der Cottbusser Toni Martin wurde wegen unsportlichen Verhaltens vom Rennen ausgeschlossen. Weiter im gelben Trikot des Gesamtführenden fährt der Franzose Julien Alaphilippe. Auf dem Programm steht nun die Königsetappe in den Alpen.
Es geht um kostbare Gemälde, um historische Dokumente und prächtige Möbel. Aber auch um ein Wohnrecht in ehemaligen Besitztümern der Familie, wie etwa diesem Schloss Sizilienhof in Potsdam, wo einst die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg die Neuordnung Deutschlands regelten. Seit Jahren streitet sich der Ururenkel des letzten deutschen Kaisers, Georg Friedrich Prinz von Preußen, als Oberhaupt der Hohenzollern, mit dem Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg um Entschädigungen und Rückgaben. Am Nachmittag trafen sich beide Seiten nun zu einem Gütetermin. Ob der auch gütlich endete, berichtet Gret von Petersdorf.
Der Ort des Krisentreffens am Potsdamer Platz ist fern von royalem Glanz. Es war höchste Zeit nach zahlreichen Missverständnissen und Provokationen. So verkündete die Familie der Hohenzollern, dass sie hier im Schloss Zizilienhof gegebenenfalls wieder wohnen wolle. Schloss Lindstedt wäre aber auch okay. Oberhaupt der Familie der Hohenzollern ist Georg Friedrich Prinz von Preußen, Ururenkel des letzten deutschen Kaisers, eigentlich einer, der als bescheiden und nachdenklich gilt.
Da kamen diese typischen Fragen, bist du ein Prinz, hast du eine Krone, lebt dein Vater auf dem Schloss und so weiter und so fort. Das ging mir furchtbar auf die Nerven, weil ich als Kind immer so dieses Bestreben hatte, so normal wie möglich zu sein.
Haben die Hohenzollern jetzt wieder Größeres vor, unkten einige? Zumindest forderten sie auch, dass tausende Kunstwerke, Möbel, Gegenstände als ihr Eigentum anerkannt werden. Das Gemälde der Krönung von Adolf Menzel zum Beispiel oder die 1000 Briefe von Auguste Victoria. Auch der Sessel, in dem Friedrich der Große gestorben ist, soll dazugehören. Nicht mit uns, verkündet Brandenburgs Ministerpräsident. Kein Schlosswohnrecht und auch sonst ist er irritiert. Die wollen zu viel, die Adligen.
Eine gütliche Einigung muss im Interesse unseres Landes sein. Erstens, die Immobilien bleiben in Volkes Hand. Punkt zwei, die Kunst- und Kulturgüter, die welt- und europäischen Rang besitzen, müssen den Menschen weiter zugänglich sein.
Es war vor rund 100 Jahren. Der abgedankte Kaiser Wilhelm II. Harrt im holländischen Exil aus, während in Deutschland heftig gestritten wird. Fürstenenteignung, ja oder nein? Am Ende gibt es eine Art Aufteilungsplan. Das Schloss Charlottenburg etwa geht an den Staat. Diese Krone bleibt im Besitz der Familie der Hohenzollern. Der Reichsapfel wiederum gehört dem Staat. Hier ist es also klar, sonst aber bleiben eine Menge strittiger Eigentumsfragen. Museen fürchten um ihre Bestände. Der Streit nimmt feindliche Züge an. Zudem liegt auch noch eine Klage auf Entschädigung für die Enteignungen zu DDR-Zeiten vor. Am heutigen Abend dann aber finden die Kontrahenten doch irgendwie zusammen.
Wir haben auch deutlich gemacht, dass eine umfassende, gütliche Einigung nicht an der Frage des Wohnrechts scheitern wird.
Wir sind zuversichtlich, dass wir immer noch versuchen, eine gemeinsame, einvernehmliche Lösung hinzubekommen.
Weitere Gespräche sollen in Kürze folgen. Jenseits der Konflikte aber sonnt sich Berlin gern in Preußens Glanz und Gloria. Das alte, neue Stadtschloss wird bald eröffnet werden.
Vom Krater dieses Vulkans auf Island aus gelangt man bekanntlich auf eine Reise bis zum Mittelpunkt der Erde. Zumindest, wenn man den Schilderungen von Jules Vernes gleichnamigem Roman Glauben schenkt. Und demnächst könnte man tatsächlich Ausschau halten nach der Höhle, durch die Vernes Professor Otto Liedenbrock einfuhr. Denn der Gletscher, der die Kuppe des Snæfellsjökull noch bedeckt, der könnte in Zeiten des Klimawandels bald Geschichte sein. Islands Gletscher schmelzen so stark, dass ein erster bereits zerflossen ist. Wie Island diesen Verlust verarbeitet und betrauert, berichtet Christian Stichler.
Er ist so etwas wie der heilige Berg Islands. Der einzige Gletscher, der bei klarem Wetter aus dem mehr als 100 Kilometer entfernten Reykjavik zu sehen ist. Tausende Male hat Fotograf und Pilot Ragnar Axelsson den Snæfellsjökull schon fotografiert. Und immer zeigt er ein anderes Gesicht. In seinem jüngsten Buch dokumentiert Axelsson das brüchige Herz seines Landes, die Gletscher. Seine Bilder, eine Ode an die Natur. Ragnar und sein Freund Thomas wollen hinauf zum Gipfel. Der Snæfellsjökull ist nach wie vor ein aktiver Vulkan und einer von rund 300 Gletschern Islands. Wenn du an all die Gletscher denkst, ist das hier der erste große, der verschwinden wird. In den vergangenen 100 Jahren hat sich die Eisfläche des Snæfellsjökull praktisch halbiert. Der Gletscher ist auf dem Rückzug. Ich war zum ersten Mal vor 40 Jahren als Teenager hier. Zu dieser Zeit reichte der Gletscher bis zu dieser Stelle, wo wir heute stehen. Man sieht die Veränderungen jedes Jahr. Ragnar und Thomas wollen, dass die Welt erfährt, was in ihrem Land passiert. Wenn mich meine Enkel einmal fragen werden, warum habt ihr nichts dagegen getan, dann sage ich, ich habe wenigstens diese Fotos gemacht, um die Welt zum Nachdenken zu bringen. An den ersten kleineren Gletscher, der bereits verschwunden ist, soll demnächst diese Tafel erinnern. Ein Brief an die Zukunft, initiiert von einer Universität in den USA. Wenn die Tafel in 4 Wochen aufgestellt wird, wird auch Ödör Sigurdsson dabei sein. Die sterbenden Gletscher sind für den Wissenschaftler eine Lebensaufgabe. Um 1 Grad ist die Durchschnittstemperatur auf Island seit Ende des 19. Jahrhunderts gestiegen. Wir Menschen haben dafür gesorgt, dass es immer wärmer wird. Das zeigen alle Modellrechnungen. Und die Gletscher schmelzen immer schneller. In spätestens 2 Jahrhunderten werden alle Gletscher auf Island verschwunden sein. Besonders gut dokumentiert ist der Rückgang des Solheimer Jökull. Die Sommer werden auch auf Island immer wärmer und länger. Selbst bei einem sofortigen Stopp des weltweiten CO2-Ausstoßes sei das Verschwinden der Gletscher nicht aufzuhalten, sagt Sigurdsson. Heute sind es 15 Grad unterhalb des Gipfels. Der Klimawandel hinterlässt nicht nur im Eis tiefe Risse. Das ist irgendwie ein Stück unserer Seele. Das ist, was wir suchen, wenn wir mal einen Tag frei haben. Die Berge, die Gletscher, das berührt uns. An diesem Platz soll es besondere Kräfte geben. Elfen und Trolle. Der Gletscher macht dich stärker, hat einmal der alte Mann unten am Berg gesagt. Aber die eisigen Riesen verlieren ihre Kraft. Und Island wird ein anderes Land sein, wenn die Gletscher nach und nach im Meer verschwinden.
In Island schmelzen die Gletscher und fast ganz Westeuropa ist von der aktuellen Hitzewelle betroffen. Hoch Yvonne sorgt für neue Temperaturrekorde. In Belgien etwa gilt erstmals die Hitzewarnstufe Rot. Und auch in den Niederlanden war es heute mit 38,8 Grad so heiß wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Seit Tagen versuchen sie dort, die Straßen durch Besprühen mit einer Salzlake herunterzukühlen. Und auch in Deutschland rollt die Hitzewelle auf ihren Höhepunkt zu. 39,4 Grad zum Beispiel hier in Bonn. Wer konnte, der suchte natürlich Abkühlung. Und gleich 40,2 Grad hatten die kleinen Fußballspieler hier in Saarbrücken wegzustecken. Und mit 40,5 Grad hat Gallenkirchen bei Aachen den deutschen Temperaturrekord gebrochen. Und Claudia Kleinert, morgen, da könnte es noch heißer werden.
Ja, Ingo, also wir haben heute ja schon einen neuen Rekord aufgestellt. So warm, so heiß war es noch nie in Deutschland seit Wetteraufzeichnungsbeginn. Und den Rekord hast du ja eben schon genannt, Gallenkirchen, 40,5 Grad. Morgen kommen wir örtlich sogar an die 41 Grad. Hängt natürlich davon ab, jetzt muss nur eine Wolke entstehen, dann kommen keine 41 Grad zustande. Aber das, was wir im Augenblick haben, ist schon eine sehr große Hitze. Und Sie sehen, die liegt über Frankreich und vor allem der Westen Deutschlands ebenfalls. Auch morgen von 40 bis örtlich in Nordrhein-Westfalen sogar 41 Grad sind morgen möglich. Weiter nach Nordosten in 34 bis 36 Grad. Also überall ist es sehr, sehr heiß. Und es gibt auch so gut wie keine Wolken. Jetzt in der Nacht höchstens mal so ein paar vereinzelte Quellwolken. Die Temperaturen sinken dann meist auf Werte von 20 bis 16 Grad. Den Rhein entlang aber sind es morgen früh sogar 21 bis 25 Grad. Also vor allem nach Westen hin oft eine tropische Nacht. Der morgige Vormittag bringt dann wieder viel Sonne. Ein paar lockere Schleier oder Quellwolken sind unterwegs. Für den Nachmittag gilt Ähnliches. Ein ganz einzelnes Gewitter ist dann von Westen her nicht auszuschließen. Ist zwar eher unwahrscheinlich, aber auch heute entwickelte sich so ein dicker Wolkenklops. Der ist dann zwar wieder zusammengefallen, aber einzelne sind morgen möglich. Bei Höchsttemperaturen haben wir ja eben gesehen von meist wieder 32 bis örtlich sogar 41 Grad. Lediglich auf den Inseln, beispielsweise Helgoland, ist es ein bisschen kühler und damit angenehmer. Der Wind kühlt nämlich morgen auch kaum. Er kommt schwach aus östlichen Richtungen, an der See auch etwas aus südöstlichen Richtungen. Und das ist morgen dann der Hitzehöhepunkt. Danach bleibt es zwar heiß, aber nicht mehr ganz so heiß wie eben gerade morgen. Höchsttemperaturen dann noch 31 bis 40 Grad am Freitag. Dazu kann es aus Südwesten erste vereinzelte Schauer und Gewitter geben. Eifel, Hochschwarzwald beispielsweise. Samstag kommen dann aus Südwesten wahrscheinlich örtlich sogar unwetterartige Schauer und Gewitter. Nach Norden und Osten hin ist es aber auch da noch lange sonnig und auch weiter heiß.
Da heißt es kühlen Kopf bewahren. Claudia Kleinert, vielen Dank für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten folgt jetzt der Dokumentarfilm Spielen Sie Gott, Mr. Feinberg, über den amerikanischen Staranwalt Ken Feinberg und seine Methoden. Das Nachtmagazin mit Kirsten Gerhardt, das meldet sich um 0.20 Uhr und wir sind dann morgen Abend nach einem heißen Tag wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.